Unter dem Titel Vom Nutzen des Nutzlosen oder Vom Spiel zum Produkt beschäftigt sich die Ringvorlesung der Georg-August-Universität im laufenden Semester mit den Voraussetzungen für Innovationen. Was ist nötig, damit aus einer Idee eine nützliche Neuerung wird, lautet die zentrale Frage. In diesem Rahmen fand gestern Abend die Auftaktveranstaltung statt. Professor Dr. Norbert Elsner von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen war in der Aula am Wilhelmsplatz zu Gast. Sein Vortrag trug den Titel »Das Zufällige und das Gerichtete in der Evolution«. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe hier ein Mikrofon am Revier. Ich weiß nicht, ob es gut geht, was meine Sprache zu Ihnen über die Lautsprecher kommt. Ist das verständlich so halbwegs? Werde ich versuchen, lauter zu sprechen, aber vielleicht kann der Herr Windel, der war eben noch hier, den entsprechenden Kanal da drüben auch dann noch ein bisschen aufdrehen. So, versuchen wir trotzdem, ich sehe Sie nicht, also na, wollen wir mal schauen.
Das war der Herr Elster.
Ja?
Das Mikrofon ist nicht für die Kamera, also, was der Licht ist, kann ich sagen. Dann wird ja auch nicht zufällig dann plötzlich ein Flugzeug oder
Land sicherlich, und das kann man als Evolutionsbiologe also nur unterschreiben. Und das wird zunächst die einen erfreuen, die anderen verwundern, tatsächlich der Zufall das alleine nicht machen kann. Nichtsdestoweniger, das werde ich Ihnen jetzt gleich ein paar Schulbeispielen erläutern, spielt der Zufall schon eine ganz große Rolle bei der Entwicklung all dieser Lebewesen. Aber es ist nicht der Zufall allein, und das wird leider immer wieder vergessen, sondern daran schließen sich gerichtete, und zwar ganz, ganz streng gerichtete Prozesse an. Ja, diese Evolutionstheorie ist auch klar.
Sie sind gar nicht zu verstehen.
Gar nicht zu verstehen.
Das Mikrofon ist nicht für den Saal.
Aha.
Das ist dieses hier.
Ich habe mich nur.
Lass mal gerade gucken. Das ist eine alte Krankheit, dass die ausgerechnet dann.
So, jetzt versuchen wir es mal. Ja. Schön. Irgendwann wird wohl hoffentlich die Evolution des Lautsprechersystems in dieser Aula. Also das hier ist, glaube ich, jetzt seit wir diese Ringvorlesung, seit ich dabei bin, glaube ich, die dritte Anlage. Und Herr Fromm, ich hörte von Gerüchten, es käme noch eine vierte dazu. Also wollen wir mal schauen. Okay, also seit dem letzten Jahr ist das wieder in Erinnerung gerufen worden, dass diese Evolutionstheorie, nicht die Evolution selber. Das war eigentlich Mitte des 19. Jahrhunderts, zumindest in wissenschaftlichen Kreisen, schon klar, dass also die Arten wohl nicht da irgendwann am Beginn der Welt auf einmal geschaffen worden sind, sondern dass es eine allmähliche Entwicklung gegeben hat. Und schon 1809 gab es eine Theorie von Lamarck, die gar nicht so dumm war, dass nämlich hier irgendwie die Umwelt richtend eingreift und der Gebrauch oder Nichtgebrauch von Organen sich dann in irgendeiner Weise im Erbgut, keiner wusste damals, wie dieses Erbgut eigentlich aussieht, nun manifestiert und so weitergegeben wird. Die Theorie ist, was diese extreme diesen extremen Mechanismus angeht, heute obsolet oder schon seit längerem. Und es war dann Charles Darwin, den Sie hier sehen, in der Regel immer in diesen gottvaterähnlichen Bildnissen als ehrwürdiger alter Wissenschaftler dargestellt, der 1859, die Geschichte ist bekannt, fast wäre ihm ein anderer noch zuvor gekommen, seine Theorie entwickelte. Und die ist eigentlich so einfach, dass vielleicht auch jeder andere hätte mal drauf kommen können, aber das ist ja bei Entdeckungen häufig so. Sie ist so einfach, dass einer seiner Mitkämpfer, genannt Darwins Bulldogge, Thomas Henry Huxley, einer seiner glühendsten Anhänger in England, nach einer Anekdote, die von Darwins Sohn Francis dann weitergegeben worden ist. Der soll also das Buch mit den Worten What a fool I was not to having thought of this, was für ein Narr war ich, nicht daran gedacht haben. Da soll er das Buch, also Origin of Species von Darwin, auf den Tisch geknallt haben. Einer anderen Version zufolge soll er es sogar an die Wand geworfen haben. Die Sache ist wirklich einfach, und zwar geht Darwin von drei Dinge, die man jeweils in einem oder zwei Sätzen nennen kann. Erste ist der, dass die Zahl der Nachkommen bei fast allen Lebewesen wesentlich bedeutend größer ist als die Elterngeneration. Und das führt dazu, dass Nun, früher oder später die Ressourcen, die die Tiere, die Lebewesen brauchen, nicht mehr ausreichen. Also Nahrung, Plätze, wo man sich verstecken kann vor Feinden, Brutplätze, wo man seine Jungen aufziehen kann und so weiter. Das alles wird also früher oder später nicht mehr ausreichen. Und ja, es können also nicht alle überleben. Und die zweite Sache ist die, und das ist, hätte auch eigentlich jeder sehen können, denn bieten ja die züchterischen Bemühungen der Menschen, also Beispiele genug, dass in einer Population von einer Art die Individuen unterschiedlich sind, rein phänotypisch. Da gibt es also viele, viele Beispiele. Sie sind nicht identisch. Und wenn wir hier so um uns herum gucken, jeder von uns sieht ja auch irgendwie anders aus. Darwins Beispiele waren so die Viehschauender in England und die Taubenzüchter und ähnliches. Also gut, sie sind unterschiedlich. Warum? Das wusste er nicht. Wie gesagt, auch 1859, als das Buch veröffentlicht wurde, wusste man noch nicht, was die Träger der Erbsubstanz war, ganz davon abgesehen, dass man überhaupt nicht wusste, was die Erbsubstanz selbst war. Nicht? Also, dass das diese berühmte DNA war, das ist erst 1944 nachgewiesen worden. Zwar sind die Nukleinsäuren in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckt worden, aber dass sie diese Bedeutung haben, das wusste man nicht. Man hat lange geglaubt, dass in den Proteinen, die ja auch sehr, sehr vielseitig sein können und mannigfaltige Sequenzen von Aminosäuren haben können, dass dort die Erbsubstanz, dass das die Erbsubstanz war. Überhaupt auch, dass es in den Chromosomen liegt, auch das wusste man damals noch nicht und von den Erbgesetzen mal ganz zu schweigen. Also, und das ist natürlich eine kühne Sache, wenn man gar noch nicht richtig verstanden hat, nun zu sagen, okay, da gibt es erbliche Varianten in jeder Population. Und jetzt das Dritte, die Umwelt wirkt nun darauf, dass also diejenigen Formen sich bevorzugt fortpflanzen, die am besten den jeweiligen Bedingungen, weiß ich was, in der Wüste ist es vielleicht günstig, dass die Formen, die also irgendwie gelbbraune Tarnfarbe haben, bevorzugt sind, dass die sich bevorzugt fortpflanzen. Und dieses ist, und das werde ich nachher noch an Beispielen erläutern, ein ganz gerichteter Prozess, nicht? Also wir haben bestimmte Umweltbedingungen da vorliegen, und es werden jetzt sich bevorzugt fortpflanzen die Individuen, die da am besten angepasst sind. Das ist dann das Gerichtete. Nicht? Vorher, das war alles irgendwie Zufall. Das ist also der Grundgedanke, wobei es nicht bloß die Umwelt ist, also weiß ich, jetzt irgendwo ein wenn man im grünen Wald lebt, dass man am besten eine grüne Tarnfarbe hat, wenn man in der Wüste lebt, dass man bestimmte Orientierungsmechanismen entwickelt, dass die Tiere, die also nun ganz schnell auf Nahrungssuche gehen können und dann ganz schnell wieder in irgendein geschütztes Loch zurücklaufen, wie das so diese berühmten Wüstenameisen machen, dass die also bevorzugt sind. Nicht? Und das sind also diejenigen, die über eine besondere Fitness verfügen, und das ist also auch immer wieder so eine Quelle von Missverständnissen. Also Fitness ist nicht, dass man so einen Waschbrettbauch hat oder sich irgendwelche Muskeln da in so einer Muckibude am Wehener Tor da antrainiert. Das alles ist vergänglich, wenn es nicht in dem Sinne genutzt wird, der in der Evolution am allein zählt, nämlich in der Zeugung von möglichst vielen Nachkommen. Und das ist wichtig, Nachkommen, die sich fruchtbar dann weiter vermehren. Es kommt also im Grunde nicht bloß auf Söhne und Töchter, sondern auf die Enkelkinder an. Das also hier zu den Formen, nicht? Ach so, hier noch so das Darwins Theorie hat natürlich da im viktorianischen England Anlass zu sehr vielen Karikaturen gegeben. Die finde ich immer besonders schön, dass hier aus diesen Wasserlebewesen dann so langsam Charles Darwin persönlich wird. Nicht? Gut, hier sehen Sie die wichtigsten seiner Werke. Es gibt viele mehr. Nicht? Also bekannt ist ja diese große Reise, die er da mit dem Segelschiff Beagle gemacht hat. Dann hat er ein Buch darüber geschrieben, 5 Jahre um die Welt. Das hier ist der Rücken von den Origins of Species. Und was schon gerade weggeblendet worden ist, ist ein Buch von 1871, wo er über die Abstammung des Menschen sich ausgelassen hat. Und das Buch besteht im Grunde aus 2 Teilen, was ein bisschen schade ist, weil der 2. Teil dadurch nicht so populär geworden ist am Anfang. Da geht es um die sexuelle Selektion, denn es ist nicht bloß die natürliche Umwelt, die abiotische Umwelt, um das mal so zu sagen, sondern es gibt eben noch eine Selektion, die von den Geschlechtspartnern ausgeht, und das sind in der Regel die Weibchen. Darüber habe ich ja vor ein paar Jahren auch hier mal gesprochen, die sich also zum Beispiel die schönsten Männchen aussuchen oder irgendwas, und auf diese Weise kommen also diejenigen zum Zuge, die ein buntes Federkleid haben oder eine tolle Balz hinlegen und ähnliches. Das sind also diese beiden gerichteten Faktoren. Dazu dann gleich mehr. Und damit Sie so mal sehen, das ist jetzt im Moment so eins der Paradebeispiele, diese Echse Anolis, die in ungeheuer vielen Formen vorkommt, viele, viele Arten, wobei man aber dann manchmal feststellt, das sind gar keine richtigen Arten, denn die können noch miteinander sich kreuzen und auch Nachkommen haben. Da sieht man also hier so verschiedene Formen. All das entsteht in irgendeiner Weise, wo der Zufall eine ganz gewaltige Rolle spielt. So, und hier sehen wir so Schattenrisse von diesen Anolis, da gibt es also große und kleine und so weiter. Und das ist das, was die Natur zunächst einmal so vorhält. Nicht? Das war also für viele Jahre, hatte man zwar diese Selektionsmechanismen verstanden und auch akzeptiert, aber es war immer die Frage, gibt es denn ein genügendes Reservoir, aus dem die Natur dann auswählen kann? Und in der Tat ist das so. Und hier haben wir also Schattenrisse von diesen Echsen. Und Sie sehen, jede findet irgendwie ihre ökologische Nische. Wir haben also hier Formen, die also hier oben im dichten, in den Baumkronen leben, welche, die auf den schmaleren, dünneren Ästen leben, welche, die hier auf dem Baumstamm leben, andere, die nur auf dem Buschland leben. Das heißt also, auf diese Weise erobern sich diese Formen unterschiedliche ökologische Nischen. Aber das Wichtige ist, es muss erst einmal eine solche Vielfalt da sein, ohne dass jetzt man gleich sagen kann, werden also dafür geeignet sein oder für das. Das kommt dann später oder für jenes und das hier nun. Ja, also Ursache dieser Vielfalt, da denkt man natürlich immer so an Mutationen, nicht? Da bei diesen Replikationen, bei der Vermehrung von dem Erbmaterial, der DNA, das muss ja ganz genau gehen, da passieren also Fehler, hier ist so etwas zum Beispiel, normalerweise ist immer Adenin und Thymin miteinander gepaart, aber hier unten ist es nun, weil da eine andere Form von dem Adenin vorliegt, dann paart es hier mit Zytosin. Solche Punktmutationen kommen relativ häufig vor. So, es wird immer wieder gesagt, ach, die sind doch viel zu selten und so weiter. Nein, das ist nicht der Fall. Die sind sogar so häufig, dass es also extra Reparaturmechanismen gibt. Und Herr Fritz, der hier vorne sitzt, der kann Ihnen darüber mehr erzählen. Das heißt also, da müssen Mechanismen sein, um einer allzu großen Mutationshäufigkeit Paroli zu bieten. Das ist also das eine. Und dann heißt es natürlich auch oft, aber das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass durch solche Mutationen irgendwas Gutes oder was Weiterführendes entsteht. Das ist nicht ganz falsch, dieses Argument. Und man kommt dann immer, sagt ja, das ist doch wie die Wahrscheinlichkeiten, 5er oder sogar 6er im Lotto zu haben. Stimmt auch. Aber es spielen ja, wie beim Lotto, Tausende und Abertausende, Millionen. Und so ist es dann, wie beim Lottospielen, jede Woche hat doch jemand einen Haupttreffer. Und so ist es hier auch. Dadurch, dass wir also diese ungeheuren Vermehrungsraten haben, ist es halt so, dass man doch in genügend Mitspieler hat, und irgendeiner hat dann vielleicht doch eine Mutation, die sich nachher später als brauchbar herausstellt. Bloß man weiß es natürlich nicht vorher, und was nun dann so sein wird, das hängt eben auch davon ab, wie so die Umweltverhältnisse sind. Nun, solche Mutationen sind es aber nicht allein, sondern wir haben einen Mechanismus, der also für eine ungeheure Mannigfaltigkeit, Vielfalt der Individuen in einer Population sorgt, und das ist die Sexualität. Also, wenn der Spiegel hier schreibt, wozu 6? Fragezeichen, das größte Rätsel der Evolution, nun so ein großes Rätsel ist das nicht, denn wir haben hier etwas ganz Geniales. Und zwar die allermeisten Individuen, die sich eben sexuell fortpflanzen, die haben 2 Chromosomensätze. Wir wissen das auch, dazu gehören wir auch, 2x23 und oder 2x14 oder sonst wie. Und da ist natürlich eines notwendig, dass nämlich bei der Bildung von Keimzellen dieser doppelte Chromosomensatz halbiert wird. Nicht? Das haben wir alle in der Schule gelernt. Es müssen sogenannte Reduktionsteilungen gemacht werden. Das heißt also, dass wir Keimzellen, Eizellen oder Spermien haben, die dann nur noch einen Chromosomensatz haben. Denn bei der Befruchtung, wenn Spermium und Eizelle dann zusammenkommen, dann sind es wieder 2. Das würde ja nicht funktionieren, wenn das nun nicht geteilt würde, dann hätten wir dann 4 und das geht immer weiter. Nun, solche Fälle von sogenannter Polyploidisierung gibt es also auch durchaus, aber es ist nicht die Regel. So, diese Reduktions-, jetzt habe ich hier einfach aus Schulbüchern meiner Kinder, die wir noch hatten, ein paar Bilder nun eingescannt, und selbst wenn wir nur an gar nichts Kompliziertes denken, wir haben hier 2 Chromosomenpaare. Das rote stammt von der Mutter, das blaue, die blauen vom Vater oder umgekehrt. Also väterliche und mütterliche Chromosomen sind hier, die legen sich erst einmal schön nebeneinander, und dann im nächsten Schritt teilt sich diese Zelle, und zwar so, dass eben hier jeweils ein Chromosomensatz in die linke und eins in die rechte Zelle geht, und die teilen sich dann nochmal, und hier haben wir dann also unsere Eizellen oder unsere Spermienzellen. So, und das hier ist weitgehend dem Zufall überlassen, oder man kann sagen, dem Zufall überlassen, wie sich das aufteilt. Wir können also dann so eine Kombination haben, dass wir hier 2 Eizellen oder 2 Spermienzellen haben, die, was habe ich jetzt eben gesagt, blau, mütterlich, also die nur dieses mütterliche, die mütterlichen Chromosomensatz haben. Und hier haben wir 2, die also nur den väterlichen haben. Es kann aber auch andersherum gehen, das sehen wir hier, dass es so halbe-halbe aufgeht, und wir haben also auf diese Weise dann nochmal 2 weitere Möglichkeiten, also hier sowohl vom Vater wie von der Mutter, Das eine lange eben, ich bringe es jetzt zueinander, ich weiß nicht mehr, was blau war, Vater, ist auch egal. Jedenfalls gehen wir mal, gut, das ist das Väterliche und das ist das Mütterliche. Und hier ist es dann genau umgekehrt. Das heißt, bei zwei Chromosomenpaaren gibt es also bereits vier Gametentypen, nur wenn die sich da so aufteilen, ohne das weiteres Komplizierte. Und jetzt kann man sich natürlich mal überlegen, wenn ich 23 Chromosomenpaare habe, wie bei uns, wie viele Möglichkeiten es da gibt, und das sind eine ganze Menge. Nicht? Also hier 2 hoch 2 und hier 2 hoch 23, stimmt es? Was sagen die? Ja, Herr Fritz nickt. Gott sei Dank. Also, wie viel ist denn 2 hoch 23? Viel. Also 2 hoch 10 sind schon 1024, nicht? Und 22, also 1000, das ist also viele. Oh, danke. Schön. So, die Sache, wie Sie aus Ihren Schulbüchern wissen, kann noch komplizierter werden. Es kann nämlich hier zu sogenannten Überkreuzungen, Crossovers kommen, und die Chromosomen, die sich da also väterlich, mütterlich zusammengelegt haben, die können dann zerbrechen und über Kreuz wieder verheilen. Das sehen Sie hier an dieser Stelle, sodass wir also hier an diesem blauen Chromosom dann so ein rotes Ende haben und hier umgekehrt an diesem roten ein blaues. Und auf diese Weise entstehen noch viel mehr Typen, denn es ist ja so, dass eben doch nur nicht in allen Fällen und in vielen Fällen diese Gene, die auf dem väterlichen und auf dem mütterlichen Chromosom sind, durch irgendwelche Mutationen oder andere, da gibt es viele andere Mechanismen, schon unterschiedlich sind. Man spricht da von den sogenannten Allelen. Das heißt also, hier haben wir eine weitere Möglichkeit, eben noch Vielfalt zu erzeugen. All das ist nicht irgendwo gerichtet. Und so haben wir also dann diese Situation. Und nun kann man Zahlenbeispiele machen. Wenn man davon ausgeht, dass so ein Individuum 10.000 Gene hat, beim Menschen geht man im Moment von 20.000 oder 30.000 aus. Mehr werden es wohl nicht sein. Und die jeweils in zwei verschiedenen Allelen, also zwei verschiedenen Formen vorliegen. Und wenn diese frei kombinierbar sind, dann können also auf diese Weise 2 hoch 10.000 oder 10 hoch 3.000 verschiedene Gameten entstehen. Das ist eine Größenordnung, für die wir keine Vorstellungskraft haben. Also man schätzt irgendwie, das Weltall hat irgendwie ein Durchmesser von 10 hoch 80 Wasserstoffdurchmessern oder so. Man weiß auch nicht, was 10 hoch 80 ist. Was wir ja noch so übersehen, das heißt, unsere Finanzpolitiker können das und die Banker, aber das ist so eine Milliarde, eine 1 gefolgt von 9 Nullen. Wobei ich aber auch mehr und mehr Zweifel habe, dass die sich das vorstellen können, was das eigentlich ist. Nicht aber 10 hoch 3.000 ist absurd. Nicht? Das ist so viel. Und das hat natürlich zur Folge, dass eben nicht zwei Menschen auf dieser Erde gleich und identisch sind. Es gibt eben praktisch keine identischen Gameten, und da ja nur noch dann auch noch die entsprechenden, also schon die Spermien bei einem Samenerguss, sind das glaube ich so 100 Millionen, und die sind alle unterschiedlich, nicht? Und das ist also die Quelle von einer ungeheuren Vielfalt. Also die Natur betreibt hier ein Spiel mit dem Zufall, erstens mal was diese Mutationen angeht und dann was die Kombination der Gene angeht bei der Keimzellenbildung, und das ist die Grundlage, und da spielt der Zufall, wie gesagt, die entscheidende Rolle. Das ist also die Grundlage dafür, dass wir eben diese ungeheure Vielfalt dann haben. Und die Natur gibt sich also nicht zufrieden, dass nun irgendwie so ein Tier da im grünen Wald oder in der Luft oder so doch an die Umwelt gut angepasst ist. Und warum soll man denn da was dran ändern? Das wollen wir nur lieber noch verbessern. Nein, sie geht genau einen anderen Weg. Sie sagt, ach so, wir probieren einfach noch anderes aus. So, so viel also jetzt, damit ist der erste Teil also zu Ende, nicht? Es ist ja so, dass also von diesen wahnsinnigen Mengen von Spermien nur ein einziges das Ziel erreicht. Und also wie gesagt, bei uns sind das also 100 Millionen, aber auch bei so einem Grashüpfer, so einer Laubheuschrecke sind es immerhin noch 6 Millionen. Also das ist schon eine ganze Menge. So, und hier haben Sie eben das Ergebnis von diesem Spiel. Ja, unser Untertitel heißt ja vom Spiel zum Produkt. Wir sind also noch beim Spiel. Hier zum Beispiel diese Vielfalt, die wir haben. Das ist alles eine Art, nicht? Natürlich müssen die jetzt alle erstmal wieder. Die sind natürlich, haben natürlich alle verschiedene Namen. Das sind die sogenannten Garter Snakes, ich musste erstmal nachgucken, also die sogenannten Strumpfbandnattern. Etwas gruselig, wenn man sich vorstellt, dass man das als Strumpfband benutzt. Und das ist eine Art, die eben hier in ganz unterschiedlichen Ausprägungen vorliegt, nicht? Und die also auch dann, das nennt man adaptive Radiation, dann unterschiedliche Lebensräume erobert hat. Die kommen nicht unbedingt alle am selben Fleck vor. Und davon gibt es also viele, viele Beispiele, dass eben so Vielfalt erzeugt wird. Und nun der zweite Teil, das Gerichtete in der Evolution. Jetzt haben wir ja also diese große Vielfalt, mehr oder weniger zufällig entstanden. Und jetzt kommt also der richtende Faktor, und das ist also die Auslese, die natürliche und die sexuelle Auslese oder Selektion hinzu. Und da sehen wir hier zum Beispiel, ja, wie sich die Bilder gleichen, dass wir also so Fischformen haben, und die gibt es also nicht nur bei Fischen, wobei man also solche stromlinienförmigen Körper, das ist natürlich begünstigt durch die, oder diese Formen sind begünstigt, wenn ich im Meer schwimmen will und auch schnell schwimmen will, durch die aerodynamischen, hydrodynamischen Gesetze. Entsprechendes werden wir gleich bei Vögeln auch noch sehen. Und dazu ist also zu sagen, dass es also hier zunächst einmal sind nur zwei abgebildet, drei verschiedene Fische in Anführungsstriche gibt. Wenn man die sich genauer anschaut, dann sind die gar nicht so ähnlich. Die Formen sind ähnlich, aber der innere Bau, das sind hier so dieser Hai hier zum Beispiel, da ist es ein sogenannter Knorpelfisch und dann hier dieser Schwertfisch, das ist also ein Knochenfisch wie der Hering oder der Stör oder ähnliche. Und es ist eben einfach so begünstigt worden, sind diese Formen eben durch die hydromechanischen, dynamischen Gesetzmäßigkeiten im Wasser. Und so viel anders sehen, also das hat also jetzt auch diese Form hat sich herausgebildet, hier zum Beispiel bei Reptilien. Leider sind sie ausgestorben. Ich bin immer glücklich, wenn auf RTL 2 dann immer mal so ein Film abends um 11 kommt, wo dann wieder so ein Plesiosaurus entdeckt worden ist. Also in Loch Ness zum Beispiel kommt der gar noch vor, sonst leider nicht mehr. Und Sie sehen es hier unten an diesem Delfin, der Säugetiere, die wieder zurück ins Wasser gegangen sind, die unmittelbaren Vorfahren davon waren, wie wir wissen, inzwischen wohl so Flusspferde. Und die sind also wieder ins Wasser gegangen und schauen Sie mal, wie ähnlich diese Formen sich, also wenn Sie das hier nehmen, das hier nehmen, das hier nehmen, und dass man als jedes Kind also vom Walfisch spricht, ist ja auch gar nicht so dumm. Nicht? Und selbst wenn die schwimmen, und das ist immer schön, wenn man im Zoo ist, im Berliner Zoo zum Beispiel, wo man unter das Becken von den Pinguinen gehen kann und die dann auch schwimmen sieht, die nehmen dann auch so eine Form ein. Also ist noch nicht ganz so perfekt, aber die schwimmen also auch wunderschön und haben also auch diese Form. Das ist also ein, hier haben wir das Gerichtete dann. So, und Entschuldigung, die sollte eigentlich raus, jetzt ist sie nochmal drin. So, und dasselbe haben wir hier bei den Vögeln auch. Das ist ganz, ganz erstaunlich, wenn man also zum Beispiel, ich war vor vielen Jahren, haben wir, damals war die DFG noch ein bisschen großzügiger und finanzierte die Hochzeitsreise meiner Frau und mir nach Uganda, wo wir ein Dreivierteljahr waren. Und da gab es also sehr viel diese Nektarvögel. Und als ich dann Jahre später nach Mittelamerika kam und Kolibris beobachtete, und die sehen sich ja durchaus also ähnlich, Nektarvögel und Kolibris. Die sind aber gar nicht so nah miteinander verwandt. Das Gleiche gilt hier für die Rauchschwalben und die Mauersegler, nicht? Die also durch die Luft segeln, während diese hier vor den Blüten schwirren. Und das Verrückte ist also tatsächlich, dass wir hier eben diese konvergente Entwicklung haben, also einfach ganz, ganz streng gerichtet. Und da ist das Merkwürdige, die Mauersegler sind nicht mit den Rauchschwalben unmittelbar verwandt, sondern eher mit den Kolibris und die Rauchschwalben mit den Nektarvögeln, und obwohl eigentlich es ganz anders ausschaut. Da sieht man also, wie hier gerichtet in der Evolution gearbeitet wird. Und dafür gibt es viele, viele Beispiele. Vor zwei Jahren hatten wir Herrn Professor Meyer aus Konstanz hier, der sehr viel über diese sogenannte adaptive Radiation, diese Ausbreitung von Buntbarschen, Cichliden in afrikanischen Seen gearbeitet hat. Hier vor allen Dingen im Viktoriasee, Tanganyikasee und Malawisee. Und dort gibt es also Hunderte von Formen, die also alle ganz unterschiedlich sind. Und das ist natürlich eine spannende Frage, wie sind die wohl entstanden? Und dabei ist etwas ganz Interessantes, dass nämlich sich Lake Tanganyika und Lake Malawi sind ja durchaus voneinander getrennt, und da gibt es nicht irgendeine Wasserbrücke dazu. Man weiß, dass diese beiden Fische, die sich sehr, sehr ähnlich sehen und einen gemeinsamen Vorfahren gehabt haben, der hier gezeichnet ist. Und sie haben sich in diesen Seen eben konvergent, wie man sagt, entwickelt zu ganz ähnlichen Formen. Und dazu gibt es hier nochmal Beispiele von anderen Fischen hier. Also Sie sehen, jede von diesen Arten hat so ihr Gegenstück in dem jeweils anderen See, in dem Malawisee bzw. Tanganyikasee. Das ist doch ganz, ganz verblüffend, dass so etwas geschieht. Und das liegt sicher, man weiß nicht so viel, was nun diese Form jetzt gerade bedeuten mag und worin es endet. Aber die leben ja, wir denken immer, ja, die leben doch da alle im Wasser und können miteinander, aber so ist es nicht. Da gibt es welche, die eben unten am Boden da gründeln, und es gibt welche, die mehr an der Wasseroberfläche sind und da sich Mücken holen und so weiter. Und irgendeine Bedeutung werden schon diese Formen und Farben dann haben. Und es ist eben das Interessante, dass eben sich da jeweils solche Artpaare da entwickelt haben. Gut, also dies hier sollte nur so ein Beispiel sein dafür. Dann gibt es noch die bekannten Beispiele, die kennen Sie vielleicht auch noch aus dem Schulunterricht. Das also, wir haben ja zwei bzw. drei große Gruppen von Säugetieren. Erstens mal die echten Säugetiere oder die Mammalia, die eine Plazenta haben, also wie wir. Und dann die Beuteltiere, auf die Schnabeltiere gehe ich jetzt nicht ein. Und hier haben wir auch immer solche Artpaare da. Es gibt also hier dann in einem Beutel Wolf, den Marsupialia, und unseren Wolf. Es gibt also hier solche mausähnlichen Tiere. Es gibt also eine ganze Fülle von, hier haben wir es dann nochmal mit dem Schnabel Igel und unseren Igeln und so weiter. Also auch immer diese Paare. Und das liegt daran, dass eben hier die Umwelt richtend eingegriffen hat und eben aus dieser Vielfalt, deren Entstehung ich Ihnen vorhin erzählt habe oder versucht habe zu erläutern, sich eben dann das herauspickt, was eben hier von Vorteil ist. Also so viel jetzt also zum dem Zufälligen und zu dem Gerichteten in der Evolution. Und dann kommen noch so ein paar zusammenfassende Bilder, dann bin ich auch gleich fertig. Also hier haben wir auch wieder aus einem Schulbuch, also ich muss immer sagen, also die Schulbücher sind zum Teil wirklich fantastisch heutzutage. Und dass wir hier also hier oben diese Mechanismen haben, die Mutationen, die eben hier diesen Genpool verändern und hier die sogenannte Gendrift, die auch eben dem Zufall unterliegt. Darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, es wäre sonst zu viel gewesen. Und zwar ist es so, bei kleinen Populationen, zum Beispiel auf einer Insel oder so, da kann es sehr, sehr schnell passieren. Es wandern da also zwei aus Ecuador auf die Galapagos-Inseln aus und die haben eine Reihe von Kindern, aber es ist halt sehr karg und es gibt nicht viel zu fressen und es sterben also dann die meisten ab, bleiben vielleicht nur zwei übrig. Und wenn man sich dann so Kreuzungsschemata macht, ich habe das immer beim Vordiplom dann abgefragt, dann kann es passieren, dass schon nach ein, zwei Generationen ein Allel aus der ganzen Population verschwindet, einfach durch den Zufall. Wir gehen mal davon aus, an sich sind sie alle, könnten durchaus überleben, aber es gibt eben nicht genug zu futtern. Oder es verdoppelt sich in seiner Frequenz. Also das kann man also dann mal sich nochmal klar machen, wenn man so ein Kreuzungsschema macht. Also hier haben wir also diesen Zufallsprozess, der eben für die Vielfalt sucht. Und da greift jetzt also die Selektion ein. Selektion, sogenannte natürliche Selektion, die also die abiotische Umwelt ist, aber auch die sexuelle Selektion. Ich habe neulich mal einen ähnlichen Vortrag gehalten und wurde dann gefragt, ja, ob denn die sexuelle Selektion nicht auch etwas Natürliches ist. Ja, kann man bis zum Wissen gerade schon sagen. Nicht, aber da habe ich einen Unterschied halt unter natürlicher, wobei er eben Selektion und sexuelle Selektion. Und dann haben wir eben hier diese Rekombination und dadurch dann hier, Sie sehen das hier an diesen bunten Fischen, kommt es eben dann zu diesen vielen verschiedenen Formen. Und ja, das also hierzu. Und dann, ja, so sehen Sie, ist auch der Mensch diesen Gesetzen unterworfen oder er war es zumindest. Und wir haben also hier nun diese Leisten mit den verschiedenen, ja, was soll man sagen, früher hieß es Rassen, das Wort ist nun aus bekannten Gründen kontaminiert und wird nicht mehr so gerne gebraucht oder Unterarten oder Varietäten. Man weiß immer heute nicht, wie man die das bezeichnen soll. Aber so ist also auch unsere Vielfalt und ich denke mir, darauf sollten wir auch stolz sein, dass das so ist. Ich habe jetzt ein Bild weggelassen, weil es heutzutage eben in der Regel immer diese Unterschiede, die ja nun durchaus im Phänotyp bestehen, die werden also gerne wegdiskutiert, das ist doch alles nicht so von Bedeutung und wenn Sie heute ein Brockhaus aufschlagen, dann haben Sie also so eine Schar von 20 fröhlichen amerikanischen College-Studentinnen und Studenten, die sind ein bisschen unterschiedlich getönt in ihrer Hautfarbe, aber ansonsten alle ganz fröhlich amerikanisch. Das ist sicherlich nicht richtig. Also wir haben schon hier bei uns auch diese große Vielfalt. Ja, also das ist das, was ich Ihnen sagen wollte. Es ist die Und zum Schluss bei solchen Vorträgen zitiere ich immer gerne und lese immer gerne vor in Übersetzung die Schlussworte, die Darwin, also den Schlussabsatz von Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Und das ist wirklich sehr schön, weil es eben zeigt, wohin also das nun führt, wenn wir also diese zufälligen Prozesse haben, die für die Vielfalt eine Rolle spielen und dann das Gerichtete. Er sagt, Sie können es hier Englisch lesen. Es ist anziehend, ein dicht bewachsenes Ufer zu betrachten, bedeckt mit vielerlei Pflanzen aller Art, mit singenden Vögeln in den Büschen, mit schwärmenden Insekten, mit kriechenden Würmern im feuchten Boden und darüber nachzudenken, dass alle diese so kunstvoll gestalteten Lebensformen, so verschieden sie und so abhängig sie voneinander in einer vielschichtigen Weise sind, durch Gesetze hervorgebracht wurden, die um uns wirken und die ich Ihnen versucht habe jetzt zu erläutern. Diese Gesetze im weitesten Sinne genommen heißen Wachstum und Fortpflanzung, Vererbung und Variabilität. Eine Vermehrungsrate, die so hoch ist, dass sie zum Kampf ums Dasein und damit notwendigerweise zur natürlichen Selektion führt. So gehen aus dem Kampf in der Natur, aus Hunger und Tod, immer höher entwickelte Tiere hervor. Es ist Größe, und er schreibt im englischen Text Grandeur. In dieser Sicht auf das Leben, dass der Schöpfer seine vielfältigen Kräfte nur wenigen oder gar nur einer Form eingehaucht hat und dass während dieser Planet den strengen Gesetzen der Schwerkraft folgend seine Bahn zieht, aus so einfachem Anfang sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und sich noch immer entwickelt. Ja, Zufälliges und Gerichtetes bestimmen diese Entwicklung. Und ich denke, diese Mechanismen könnten beispielhaft sein, wenn wir auf der Suche nach dem Entstehen technischer Innovationen sind. Und wir hoffen, dass die weiteren Vorträge in dieser Reihe, zu denen wir Sie sehr herzlich einladen, diese Sicht vielleicht noch verdeutlichen. Ja, das war's. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und damit ist Schluss.
Sie hörten den Vortrag Das Zufällige und das Gerichtete in der Evolution von Professor Dr. Norbert Elzner von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Im Rahmen der Ringvorlesung der Georg-August-Universität hören Sie in der kommenden Woche Professor Dr. Bettina Warich aus Braunschweig. Ihr Vortrag hat den Titel Man muss etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen. Veränderungen und Innovationen aus der Sicht der Wissenschaftsgeschichte.